Als die Corona-Krise zu Ende war, haben wir gedacht, wir haben unseren Anteil an Krisen für unsere Lebenszeit abgearbeitet. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und dann kam jetzt das furchtbare Attentat der Hamas. Und das hat mich deswegen auch besonders getroffen, weil ich das Gefühl hatte, es kommt mir persönlich sehr nahe. Aus der Ukraine kenne ich keinen Menschen oder kannte ich damals keinen Menschen. In Israel habe ich Freunde und Bekannte und ich habe überlegt, wie wird den Leuten das gehen? Ich habe gedacht an meinen Freund Yair Lapid. Yair Lapid sollte jetzt hier erscheinen, aber der ist nicht da. Wo ist er denn? Bitte? Ja, der ist an der Seite. Ah. Yair Lapid ist ein Freund von mir, war der allererste Guide, den ich in Israel hatte, als ich zum ersten Mal mit einer Gruppe nach Israel kam. Und hat mich ein bisschen auch eingeführt in die ganze Problematik, mit der Menschen, die in diesem Land wohnen, umzugehen haben. Ich erinnere mich daran, er ist heute Historiker und arbeitet in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte. Und er hat uns dann geführt durch Yad Vashem. Und es gibt in Yad Vashem, in dieser Holocaust-Gedenkstätte, ein großes Wandrelief mit einer sehr martialisch aussehenden Darstellung. Starke israelische Soldaten, die sich nicht mehr unterkriegen lassen und im Kampf stehen und sehr stark und martialisch aussehen. Und das hat uns ein bisschen befremdet, uns deutsche Gäste. Und dann sagte Yair, weißt du, ihr müsst Folgendes bedenken. Nach dem Holocaust, die Leute, die nach Israel gekommen sind, die haben gesagt, mit uns nicht nochmal. Und das ist exakt die Haltung, die das Leben gerade dieser frühen Generation, die nach Israel gekommen ist, prägt. Mit uns macht ihr das nicht nochmal. Und hier ist ein Ort, in diesem Land, hier ist ein Ort, an dem wir leben können, ohne dass wir Sorge haben müssen. Und das, was wir an Pogromen erlebt haben, an Verfolgung erlebt haben, mit uns macht ihr das nicht nochmal. Von daher ist manches erklärlich, was es an sehr harten militärischen Reaktionen Israels betrifft. Ich muss denken an Zubayr Fahad Nasr, palästinensische Christin. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Sie hat einige Bücher veröffentlicht. Das letzte Buch, was sie hier auf Deutsch veröffentlicht hat, Thymian und Steine. Und da berichtet sie von ihrer Zeit als palästinensische Christin in Israel. Wir hatten sie mal eingeladen in der letzten Gemeinde, in der ich Pastor war, in Hamburg, Fußbüttel. Da war sie dann bei uns vor dem Abend am Abendbrottisch und wir haben ein bisschen miteinander gesprochen. Und dann hat sie so augenzwinkernd gesagt, ja, sagt sie, Jesus, der war Palästinenser. Dabei wusste sie natürlich, selbstverständlich weiß sie, dass Jesus Jude gewesen ist, ganz klar. Und sie hat das auch überhaupt nicht politisch irgendwie gemeint. Aber mir ist da deutlich geworden, wie sehr palästinensische Christen, die sich auch um den Ausgleich mit Juden bemühen, mit diesem Land verwurzelt sind. Und dass Palästinenser sagen, das ist doch unsere Heimat. Das verstehe ich mittlerweile. Ich weiß nicht, ob dieser Zugang richtig ist, aber ich habe manchmal gedacht, wie würde ich reagieren, wenn ich als Ostfriese, der hier geboren ist, erleben müsste, dass irgendwann Bayern kommen und sagen, wir haben viel früher hier gelebt. Das ist der Versuch einer psychologischen Annäherung an dieses Thema. Zubayr Fahad Nasr, ich kenne sie und frage mich, wie es hier wohl geht. 7. Oktober 2023, der Tag, an dem das stattgefunden hat, dieses grauenhafte Hamas-Attentat, war auch noch ein besonderer Tag. Es war nämlich der Abschluss des jüdischen Laubhüttenfestes. Der 6. Oktober abends, Abschluss des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest hat zwei Bedeutungen eigentlich. Es hat zunächst eine ganz schlichte Bedeutung. Es ist ein Erntefest. Man feiert, es ist das letzte jüdische Jahresfest und man feiert am Laubhüttenfest, dass man die Ernte noch einmal einbringen konnte. Und man feiert ein fröhliches Erntefest. Das Laubhüttenfest hat allerdings natürlich auch eine oder mehrere geistliche Dimensionen. Wenn das Laubhüttenfest gefeiert wird, erinnert sich Israel daran, dass auf dem Weg aus der ägyptischen Knechtschaft durch die Wüste man in Hütten gewohnt hat. Und während der 7 Tage des Laubhüttenfestes sind alle Juden eingeladen, aufgerufen, sich eine Laubhütte zu bauen und 7 Tage darin zu wohnen, zu essen, Gemeinschaft zu haben und so weiter. Ein sehr fröhliches Fest, Laubhüttenfest. Und noch eine geistliche Dimension des Laubhüttenfestes. Es gibt im Judentum, geht man zutiefst davon aus, dass abgeleitet jetzt von Texten aus der hebräischen Bibel, also aus dem Alten Testament, dass irgendwann zum Laubhüttenfest der Messias kommen wird. Und damit noch nicht genug, 7. Oktober vergangenen Jahres, an diesem 7. Oktober feierte man zum Abschluss des Laubhüttenfestes das Fest Simchat Torah, das Fest der Torah-Freude. Man freut sich daran, dass Gott sein Wort gegeben hat. Wir Christen sagen manchmal, ach, der liebe Himmel, so viele Gebote hat das Judentum zu befolgen. Ein Jude sagt, weil der Herr uns liebt, hat er uns so viele Gebote gegeben. Man feiert Simchat Torah, das Fest der Torah-Freude. Und in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr kommt noch etwas dazu. Man feierte am Laubhüttenfest und an Simchat Torah den Jahrestag des Yom Kippur-Krieges. Am Tag des Attentats, 50 Jahre vorher, begann der Yom Kippur-Krieg. Dieser Krieg, den Israel zwar gewonnen hat, man erinnerte sich daran, dass man gegen Syrien und Ägypten kämpfte. Man erinnerte sich daran, dass man 2500 Soldaten verloren hat in diesem Yom Kippur-Krieg. Eine schmerzhafte Erinnerung. Ja, wir haben gewonnen, aber das war ein schmerzhafter Sieg. Also, ich will nur sagen, an diesem 7. Oktober, an dem das geschah, das war eine eigenartige Gemengelage. Fest, Laubhüttenfest, Freude, Simchat Torah, Fest der Tora-Freude und andererseits Erinnerung an den Yom Kippur-Krieg. Und dann kommt dieses Massaker, das man sich niemals so hätte ausmalen können. Freudenfest, übrigens auch im säkularen Bereich hat man Simchat Torah gefeiert. Das große Techno-Festival, das an der Grenze zum Gazastreifen stattfand. So haben die Säkularen das Fest der Tora-Freude gefeiert. Also, ein sehr befrachtetes Datum. Die erste nennenswerte Einwanderungswelle von Juden nach Palästina war 1882. Es haben immer Juden in diesem Land gelebt, wenige. Aber die erste nennenswerte Einwanderungswelle war 1882. Und dann kamen immer mehr und immer mehr und irgendwann gab es Konflikte, weil die arabische Bevölkerung, die es dort gab, sagte, wir kommen damit nicht mehr zurecht, dass so viele Juden auf einmal da sind. Und dann gab es einen, ich überschlage jetzt viele Ereignisse, aber es gab dann einen Teilungsplan, den die UNO vorgelegt hat. Das Land, Palästina, sollte geteilt werden zwischen jüdischer Bevölkerung und arabischer Bevölkerung. Dies ist hier die Karte, die den Teilungsplan wiedergibt. Also alles, was hier so beige unterlegt ist, das sollte Israel gehören. Und alles, was grün unterlegt ist, das sollte der arabische Staat werden. Die ersten Siedler, die nach Israel kamen, die hatten sich niedergelassen weitgehend am Küstenstreifen. Also am Mittelmeerstrand. Und das waren alles Juden, die in Europa Pogrome erlitten hatten. Die Verfolgung erlitten hatten, sei es in Osteuropa oder in Mitteleuropa. Und die für sich erlebt hatten, wir haben keine Zukunft mehr in Europa. Und diese Juden, die damals gekommen sind und das Land besiedelten, die brachten 2 Bekenntnisse mit. Das eine Bekenntnis, nie wieder Ghetto. Und das zweite, kein Gott mehr. Kein Gott mehr. Nach den furchtbaren Erfahrungen mit den Pogromen und mit dem Ghetto und mit der Gewalt war ihnen der Glaube verloren gegangen. Und sie haben immer gesagt, dieser Tempel, von dem die Religiösen immer schwärmen, nein, wir bauen in Jerusalem keinen neuen Tempel. Der Tempel, von dem die Religiösen reden, den gibt es nicht. Unser Tempel ist das Land. Und wir bauen den Tempel mit Spaten, Schaufel, Spitzhacke. Nach dem Sechstagekrieg 1967 hat sich das ganze Klima sehr verändert. Nach dem Sechstagekrieg hat Israel völlig überraschend in einem Verteidigungskrieg das ganze Westjordanland eingenommen, im Kampf unter anderem gegen Jordanien. Jordanien hatte nach dem Unabhängigkeitskrieg 1948 eigentlich das Westjordanland annektiert. Und im Sechstagekrieg hat Israel das Westjordanland erobert. Und damit hätte Israel nie gerechnet. Und plötzlich stand man in Israel vor der Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Land, das wir da erobert haben, das uns aber nicht gehört. Irgendwas müssen wir damit anfangen. Und die Siedler, die dann ins Westjordanland eingezogen sind, die hatten im Gegensatz zu den ersten Siedlern, die nach Israel kamen, eine tiefe religiöse Überzeugung. Dass wir hier sein können, das kann nur Gott gemacht haben. Also die brachten so eine religiöse Erfahrung mit und sie waren überzeugt, Gott ruft uns in dieses Gebiet. Dieses Land, es ruft nach uns. Die israelische Politik war damals eher zweifelnd. Die israelischen Politiker hatten ursprünglich vor, das eroberte Westjordanland an Jordanien zurückzugeben. Aber dann hat sich gezeigt, dass man dieser Dynamik, die Siedlerbewegung entwickelt hat, dass man der nicht gewachsen war. Und es wurden dann immer mehr Siedler und dann gab es jene berühmte UNO-Resolution 242, in der die UNO den Rückzug Israels aus besetzten Gebieten gefordert hat. Und die Arabische Liga hat damals reagiert mit dem berühmten dreifachen Nein. Nein zum Existenzrecht Israels, Nein zum Frieden mit Israel und Nein zu irgendwelchen Absprachen und Abmachungen mit Israel überhaupt. Und dann stand Israel da und sagte, okay, wir haben keinen Verhandlungspartner mehr, es ist nicht gewünscht, dass wir existieren, mit uns will keiner Frieden haben. Und was machen wir jetzt mit diesem Land? Und dann hat die damals regierende Arbeiterpartei Schritt für Schritt erlaubt, dass mehr und mehr Siedler in dieses Land eingesickert sind. Und dann entstand also in dieser Gegend die Siedlerbewegung. Da sind viele, viele jüdische Siedlungen entstanden. Und das erweist sich heute als große Schwierigkeit bei dem Bemühen, nämlich einen Palästinenserstaat in diesem Gebiet zu etablieren. Und es stellte sich die Frage, wem gehört eigentlich dieses Land? Wem gehört das Land dort? Das ist kompliziert. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber man muss das wissen, wenn man der Frage nachgeht, wem gehört dieses Land? Es gibt zum einen Grundbücher aus osmanischer Zeit, also von vor 1842 bis zum Anfang des Ersten Weltkriegs, wo die Eintragungen Auskunft geben darüber, wem was bis zum Jahre 1917 gehörte. Also es gibt Grundbücher aus osmanischer Zeit. Es gibt Grundbücher aus jordanischer Zeit. Es gibt Grundbücher, die die Briten angelegt haben. Das britische Mandat über Palästina hat es ja gegeben. Die Briten haben auch Grundbücher angelegt und Eintragungen gemacht. Und dann hat 1967 Israel diese Region eingenommen und damit war die Frage auf dem Tisch, wem gehört es denn eigentlich, dieses Land? Einige sagen, osmanisches Recht, das ist das Älteste. Andere sagen, nein, es herrscht ja jordanisches Recht. Andere sagen, was die Briten damals eingetragen haben, das kann Grundlage sein. Und dann gibt es noch eine Spezialität, eine sehr spezielle rechtliche Wahrnehmung. Nach osmanischem Recht gilt, wenn jemand 3 Jahre lang sein Land nicht bewirtschaftet, dann kann es ihm genommen werden. Andererseits, wer 10 Jahre ein Stück Land bewirtschaftet, dem gehört es auch. Also will nur andeuten damit, diese ganze Frage nach der Besiedlung des Westjordanlands und die Frage, wem das gehört, das ist sehr kompliziert und sehr schwierig. Die Palästinenser sagen, es wurde uns von 1947 zuerkannt von der UNO. Und die Israelis sagen, ja, aber ihr habt es damals nicht gewollt. Das macht es so furchtbar schwer. Und eine Sache will ich noch sagen, was die Situation im Augenblick, die politische Situation furchtbar schwer macht. Seit 2022 hat Netanyahu eine neue Koalition wieder gebildet. Er war ja zwischenzeitlich abgewählt, ist dann wieder neu ins Amt gekommen und hält sich jetzt mit Hilfe der Ultrareligiösen an der Macht. Und er hat interessanterweise zwei Splitterparteien in seine Koalition mit hineingenommen. Das ist die Schas-Partei auf der einen Seite und das Tora-Judentum auf der anderen Seite. Und zu diesen beiden Parteien gehören folgende Menschen. Da ist auf der einen Seite Bezalel Smotrich, das ist der Finanzminister. Und der andere, etwas schwierige Typ, ist Itamar Ben-Gvir, das ist der Minister für nationale Sicherheit. Als Finanzminister hat Smotrich übrigens die Hoheit über den Siedlungsbau im Westjordanland bekommen. Und diese beiden treten unter anderem dafür ein, dass Palästinenser im Grunde genommen vertrieben werden müssen aus dem Westjordanland. Die Palästinenser müssen umgesiedelt werden und das Land gehört im Grunde genommen alleine den Juden. Es gibt allerdings so etwas im internationalen Umgang miteinander, so etwas wie Responsibility to Protect, also Verantwortlichkeit für die Menschen, die da wohnen, zum Schutz. Man legt auf internationaler Ebene sehr viel Wert darauf, dass man sagt, sollte es so sein, dass eine Besatzungsmacht die Menschen, die dort ursprünglich gewohnt haben, nicht schützt, dann kann die internationale Weltgemeinschaft militärisch eingreifen. Also das ist die große Spannung. Und weil es immer wieder in den letzten Monaten zu Spannungen zwischen Siedlern und Palästinensern gekommen ist, war ein Großteil der Armee an der Westbank stationiert. Und so kam es, dass zum 7. Oktober eigentlich die ganze Gegend um den Gazastreifen herum so wenig geschützt war. Und heute fragen wir, wie geht das eigentlich weiter? Wohin soll sich das entwickeln? Wie soll das gehen? Wo kann man sagen, es gibt eine Hoffnung für dieses Land, Hoffnung auf Frieden oder was auch immer? Und ich möchte versuchen, das, was ich so bislang vorgetragen habe, geistlich einzuordnen. Frag mich, gibt es etwas in der Bibel, was darüber Auskunft gibt und etwas, was Hoffnung macht in dieser Situation? Ich möchte gerne einen Text mit Ihnen, mit euch lesen aus dem Buch des Propheten Hesekiel. Kapitel 37. Und die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und er stellte mich auf ein weites Feld. Es lag voller Totengebeine und er führte mich überall dorthin. Es lagen sehr viele Gebeine auf dem Feld, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Makaber. Was für eine Vision, ein Feld voller Knochen. Der Herr führt Hesekiel, so die Vision, auf eine Ebene und er sieht überall wild verstreut tote Gebeine, Knochen, verdorrt, vertrocknet. Und der Gott schaut seinen Propheten an und fragt, glaubst du wohl, die können wieder lebendig werden? Der arme Prophet. Was soll er sagen? Du weißt es. Du weißt es. Und dann sagt Gott zum Propheten, pass auf. Ich sage dir jetzt etwas und das, was ich dir sage, das sprichst du anschließend über diesem Totenfeld aus, prophetisch. Über all die toten Knochen. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Atem in euch bringen, sodass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Atem geben, sodass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und dann steht dieser Prophet da und er wiederholt diese Worte über dem toten Gebeinfeld, spricht er diese Worte aus. Und noch während er spricht, erlebt er, wie die Kraft Gottes in dieses Feld hineinkommt. Und der Prophet sagt, ich weissagte, wie mir befohlen war, und da entstand ein Geräusch. Ich weissagte und siehe, ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Tote Knochen, die zusammenrücken. Und jeder weiß, wo er hin muss. Die fangen auf einmal an, sich zu bewegen. Es ist fast so, als wüsste jeder Knochen ganz genau, wo er hin muss. Und sie rücken zusammen und auf einmal bilden sie eine Einheit. Und der Prophet sieht noch mehr. Und er sagt, und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch. Und Haut zog sich darüber. Ezekiel sieht eine Neuschöpfung. Ich will das nicht verschweigen, dass im Bereich der Theologie dieser Text aus Ezekiel 37 durchaus sehr unterschiedlich interpretiert wird. Es gibt durchaus Ausleger und Theologen, die sagen, ja, mit Endzeit und so weiter hat das nichts zu tun. Ich glaube schon, dass dieses prophetische Wort für heute ist, für die Zeit, in der wir leben. Und dieses prophetische Wort, es realisiert sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Eigentlich seit 1882, als die erste Einwanderungswelle begann. Es hatte so klein begonnen. Es kamen erst nur wenige. Und dann kam mehr. Und immer mehr. Und allmählich entstand, so haben wir es gehört, ein Getöse. Es entstand ein Getöse und es wird immer lauter und immer mehr kommen und das Getöse wird immer größer und die Weltenbühne fängt allmählich an zu realisieren, was sich da abspielt in diesem Land, auf diesem Feld, auf diesem kleinen Landflecken. Und da sind in Europa, in Osteuropa, diese Pogrome. Und immer mehr fliehen, kommen in dieses Land. Und sie kaufen für viel Geld schlechtes Land. So hat das angefangen. Die ersten Juden, die kamen, haben von den Arabern das Land gekauft. Für viel Geld, zu überhöhten Preisen, schlechtes Land. Und sie kultivieren es und sie machen es fruchtbar. Und ganz allmählich, spätestens seit den 1920er Jahren, entsteht so ein arabischer Widerstand in der Region. Und die Araber fangen an, sich zu empören, weil sie merken, es kommen immer mehr. Und es entgleitet uns, das Land, in dem wir doch eigentlich zu Hause sind. Wo soll das enden? Und das Getöse wird immer lauter. Und die Weltenbühne schaut immer besorgter auf diesen kleinen Flecken. Und Siedlungen entstehen und Häuser werden gebaut und eine Infrastruktur entsteht. Und ein Bildungssystem wird entwickelt, Krankenhäuser werden gebaut, Handwerk bildet sich heraus. Überall geschieht genau das, was Ezekiel sieht, eine nationale Wiederherstellung. Und Ezekiel sieht es, Knochen, Sehnen, Fleisch. Gott beschreibt dem Ezekiel diese Wiederherstellung mit folgenden Worten. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern hervorkommen als mein Volk und ich bringe euch in das Land Israel. Ezekiel 37, Vers 12. Die Totgesagten kommen als sein Volk in dieses Land. Sie lassen die Gräber Europas hinter sich. Die Ghettos. Die Konzentrationslager. Sie lassen die Grabkammern Europas hinter sich, um etwas Neues zu beginnen in diesem Land. Was vor unseren Augen passiert, das bereitet uns einerseits so viel Not, weil wir feststellen, dass es ohne Gewalt und ohne Kampf und ohne Krieg offensichtlich nicht abgeht. aber zugleich erfüllen sich gewaltige Prophetien. Aus über 150 Nationen sind sie im Moment mittlerweile gekommen. Über 7 Millionen von ihnen gibt es wieder in diesem Land. Und dieses Getöse, von dem Ezekiel spricht, es ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind mittendrin. Und Ezekiel, der diese Vision vom Totenfeld sah, hat 2 Kapitel weiter noch etwas anderes gesehen und empfangen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Da ich sie zwar gefangen zu den Nationen weggeführt habe, sie aber wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen zurücklasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Der Herr ist ein Sammler. Und er sammelt gründlich. Zum Propheten sagt er, und ich muss euch sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll, ich werde keinen von ihnen zurücklassen. Ich werde keinen von ihnen zurücklassen. Heute leben noch rund 8 Millionen Juden außerhalb von Israel. Ungefähr so 7 Millionen allein in den Vereinigten Staaten. Du lässt keinen zurück. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber was für ein Getöse auf der Weltenbühne. Wenn das wahr ist. Und wir haben seit dem 7. Oktober eine Ahnung davon, dass dieser 7. Oktober eine Zäsur sein wird. Der Antisemitismus nimmt rapide zu und wir spüren das. Ich bin sicher, wir werden es erleben, dass Juden vermehrt nach Israel einwandern. Es ist 9:30. 5 Minuten noch. Ja? Gut. Es gibt nämlich in der hebräischen Bibel noch ein weiteres Buch, das sehr bedeutsam ist, glaube ich, für die Ereignisse, die wir wahrnehmen und für das, was im Augenblick geschieht. Und das ist der Prophet Sacharja. Bedeutsam deswegen, Sacharja ist das Buch, in dem 2-mal vom Kommen des Messias berichtet wird. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir haben es zu Weihnachten zitiert und feiern es. Die Geburt und die Ankunft Jesu Christi und Christen haben es gerne so interpretiert. Das ist die Ankunft des Messias. Er reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin, ein Kommen in Armut. Aber Sacharja redet noch von einem anderen Kommen. Nämlich vom Kommen des Messias in gewaltiger Größe und Kraft. Und Sacharja hat gesehen, dass der ganze Konflikt, den wir im Augenblick wahrnehmen und um den es geht, dass dieser ganze Konflikt sich auf einen Ort zuspitzt. Nämlich auf Jerusalem. Im Letzten wird es um Jerusalem gehen. Warum? Vielleicht deswegen, weil der Messias verheißen hat, dass dies der Ort seiner Wiederkunft sein wird. In der Apostelgeschichte lesen wir nach der Himmelfahrt, dass die Engel zu den verdatterten Jüngern sagt, er wird wiederkommen. Der, den ihr habt auffahren sehen, wird wieder dahin zurückkommen. So wie ihr ihn auffahren habt, sehen habt, wird er zurückkommen. Und das war in Jerusalem auf dem Ölberg. Und wir lesen es bei Sacharja Kapitel 14, Vers 4. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Also wenn die Bibel recht hat, ich glaube das schon, aber wenn die Bibel recht hat, dann wird sich alles auf Jerusalem zuspitzen. Und Sacharja sieht im Hinblick auf Jerusalem Folgendes. Manchmal klappt es mit den Visionen doch. Sacharja sieht im Hinblick auf Jerusalem Folgendes. Siehe, das ist ja etwas. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und es wird geschehen, da mache ich Jerusalem zu einem Laststein für alle Völker. Alle, die ihn weggeben wollen, werden sich daran wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Sieht Zacharja. Eine Taumelschale ist eine Schale voller Wein. Wer daraus trinkt, wird letztlich besoffen, betrunken, taumelt. Die Völker werden sich an Jerusalem berauschen wollen, bedeutet das. Die Völker werden sich an Jerusalem berauschen wollen. Und Zacharja sieht, dass es beginnt mit den Völkern ringsum, mit den Nachbarn Israels gewissermaßen. Sie werden die Ersten sein, die es wieder und wieder versuchen, Jerusalem an sich zu reißen. Man beachte die jüngste Geschichte von 1948 bis heute. Aber Zacharja sieht noch mehr. Er sieht, wie dieser zunächst regionale Konflikt sich ausweitet zu einem globalen Konflikt. Er spricht davon, alle Völker der Erde, alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Und das bedeutet doch nichts anderes als dies, dass die Empörung über das, was Israel tut, letzten Endes dazu führt, dass sich alle einig sind. Nun müssen wir gegen die vorgehen, gegen dieses Israel. Und wir ahnen, glaube ich, schon etwas davon in diesen Tagen. Die Betroffenheit über dieses Massaker, es weicht schrittweise, weil wir diese humanitäre Katastrophe, die aufgrund von Israels Reaktion auch entstanden ist, diese humanitäre Katastrophe im Gazastreifen nicht ertragen können. Wir können sie nicht ertragen. Noch einmal kurz zurück zu dieser Vision des Ezekiel da im Tal der toten Knochen. Er sieht die Wiederherstellung des Volkes, aber er sieht auch, dass noch etwas fehlt. Es war noch kein Geist in ihnen, heißt es. Da sagte der Herr zu mir: Du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist, sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott, komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge. Können wir in vielen prophetischen Büchern des Alten Testaments lesen, dass es so etwas wie eine göttliche Reihenfolge gibt. Da ist zuerst Gott, der diese toten Knochen sammelt und er sammelt und sie ins Land zurückführt und ein neues Staatswesen aufbaut. Und erst dann, wenn diese äußeren Dinge wiederhergestellt sind, dann kommt der Geist Gottes auf das Volk, damit sie ihn erkennen als den Herrn. Und ich habe den Eindruck, genau an dieser Stelle stehen wir heute. Genau an dieser Stelle. Wo wir merken, die meisten der jüdischen Israelis haben mit Jesus als ihrem Messias nichts am Hut und wollen davon auch nichts wissen. Aber Gott verheißt durch seine Propheten, dass der Tag kommt, an dem er seinen Geist ausgießen wird. Und dann werden sie erkennen. Und Gott beendet diese Vision mit den Worten: Und ich gebe meinen Geist in euch, damit ihr lebt. Ich gebe meinen Geist in euch, damit ihr lebt. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe. Ein letztes Mal noch kurz zu Zacharja, der dieses dramatische Bild hat, dass sich letzten Endes alle Nationen gegen Israel versammeln. Sie tun es in politischen Versammlungen und wahrscheinlich auch militärisch. Und es sieht nach einer ausweglosen Situation aus für dieses Volk. Aber Zacharja sieht, dass genau in dem Moment, in dem sich alles gegen Israel versammelt hat, gegen Jerusalem versammelt hat, plötzlich Folgendes geschieht. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft Jerusalems gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. An jenem Tag wird aber das Haus David und die Bewohner Jerusalems eine Quelle sein gegen Sünde und Befleckung. Ja, also wenn wir fragen, wie sich das alles weiterentwickelt wird, dann haben wir den Eindruck, dass das Getöse zunehmen wird und dass immer mehr Menschen kommen und einwandern und die Empörung wird zunehmen und das Ganze macht nach menschlichem Ermessen politisch so einen ausweglosen Eindruck. Und dann passiert etwas Gewaltiges. Gott reißt den Himmel auf. Gott reißt den Himmel auf und er gießt noch einmal seinen Geist über dieses Volk aus. Und sie werden den erkennen, den sie gemeinsam mit den Römern und mit den Nationen durchbohrt haben. Er sieht, nachdem das geschehen ist, dass der Messias kommen wird und seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Ihr müsst einmal das ganze letzte Kapitel des Propheten Sacharja lesen. So viel Freude bricht er auf und so viel Zuversicht. Und er fasst es zusammen in einem Satz. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Ich glaube, dass das die Vision ist, die Hoffnung ist, die Zukunft, auf die wir zugehen. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. Lasst euch nicht entmutigen von dem, was uns an politischen Mühen begegnet, was uns an weltgeschichtlichen Schwierigkeiten über den Weg läuft. Und wenn wir die Nachrichten einschalten und zur Kenntnis nehmen, was in dieser Welt geschieht, dann kann einen das kalte Grausen packen. Aber das ist das, was auf diese Welt zukommen soll. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. Das war jetzt länger als die 25 Minuten, die du mir zugestanden hast. Aber wenn es dazu beiträgt, dass wir hoffnungsvoll diesen Ort verlassen können, dann soll mir das wert gewesen sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.